Und zwar hat der John Ortberg mal eine Anekdote erzählt über ein christliches Ehepaar. Und die haben sich für ihre nicht-christlichen Nachbarn gekümmert. Und im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass diese Nachbarn Nachwuchs wollten und keinen bekommen haben. Und dann haben die beiden ihnen versprochen, die beiden Christen, das christliche Ehepaar, wir beten für euch. Und einige Monate später bekamen die Nachbarn Nachwuchs. Und überglücklich hat sie denn diese Nachricht ihren Nachbarn erzählt, dass das Gebet erhört wurde, dass sie ein Kind kriegt. Und dann haben das Ehepaar hat gesagt, ja, jetzt beten wir weiter für dich. Und die junge Frau ging dann zu ihrem Frauenarzt und dann haben sie plötzlich festgestellt, es ist nicht nur ein Kind, das sind Zwillinge. Okay, dann haben die das hat sie auch wieder ihren christlichen Nachbarn erzählt und dann haben die gesagt, ja, jetzt beten wir erst recht für euch, dass alles gut kommt. Die Frau geht wieder zu ihrem Frauenarzt, kommt zurück und geht auch zu ihren Nachbarn und da hat sich herausgestellt im Ultraschall, dass sie nicht nur Zwillinge bekommt, sondern Drillinge. Das hat sie natürlich ihren christlichen Nachbarn erzählt mit der Bitte, nicht weiter zu beten. Falls Schwangere unter uns sind, wir beten für euch und dass es gut kommt, ob 1, 2 oder 3, schauen wir mal. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil wir auch alle so Situationen kennen, wo wir beten und gleich passiert was. Von Wundern, die könnten wir auch erzählen. Aber manchmal gibt es ja auch für uns Zeiten, wo wir denken, hey, mein Beten bewirkt gar nichts. Da geht nichts. Und dann stellen wir fest, dass Gottes Zeitplan manchmal so ein bisschen ein anderer ist wie unserer. Und viele von uns kennen ja die Geschichte vom Josef und an seinem Leben heute Morgen und an seinen Herausforderungen, die sich ihm gestellt haben, möchte ich aufzeigen, wie er Glauben gehalten hat, wie er Hoffnung hatte, trotz aller Widerstände. Ich möchte ein paar Stationen im Leben von Josef einfach mal aufzählen. Wir alle kennen die Geschichte, aber versetzt euch mal in die Situation, als würdet ihr die Geschichte nicht kennen. Weil das Gute ist, wenn wir biblische Geschichte lesen, wir kennen ja immer schon das Ende. Aber derjenige, der in dieser Geschichte drin steckt, der wusste das Ende ja nicht. Und ihr könnt die Geschichte nachlesen in voller Länge in den Kapiteln im 1. Mosebuch, das erste Buch in der Bibel, in den Kapiteln 37 bis 50. Und wichtige Stationen im Leben von diesem Josef waren, als er 17 war, als er 30 war und als er 57 war. Und wenn man so in sein Leben hineinschaut und so einen kurzen Abriss geben möchte und auch aufzeigen möchte, was Gott in seinem Leben gewirkt hat, können wir viel daraus lernen. Josefs Familie, die waren ja eine Hirtenfamilie, die Josef hatte 11 Brüder. Sein Vater hieß Jakob und dieser Josef war der zweitjüngste von der Familie. Gott hat in ihrem Leben eine Rolle gespielt, aber trotzdem war vieles in der Familie nicht gesund und auch nicht alles lief so ganz rund, wenn man die Geschichte liest. Wir wissen, Josef war der Liebling von Jakob, von seinem Vater. Er hat ihn bevorzugt, er hat ihn verwöhnt und wenn seine Brüder was Verkehrtes gemacht haben, hat er sie bei seinem Vater verpetzt. Das hat ihm jetzt nicht nur gute Dinge eingebracht. Die Brüder haben ihn sogar verachtet und gehasst. Und dann ist etwas Entscheidendes passiert. Josef hatte Träume von Gott und die hat er auch seinen Brüdern erzählt. Und da hat er ihnen erzählt, dass die Brüder sich vor ihm verneigen müssen. Das war vielleicht auch nicht gerade so ganz klug und die Brüder haben gedacht, ja, jetzt lieben wir dich noch weniger. Und sie wurden noch eifersüchtiger auf ihren Bruder. Und dann eines Tages, Josef war 17 Jahre alt, bekam er von seinem Vater die Aufgabe, seinen Brüdern, die mit den Herden unterwegs waren und weiter entfernt waren, Verpflegung zu bringen, was zu essen und zu trinken. Und dann sehen die Brüder ihn und sagten, da kommt ja der Träumer. Und dann haben sie den Beschluss gefasst, den zahlen wir es heim, den möchten wir jetzt loswerden. Wir wissen, sie haben ihn verkauft an die Ismaeliten und die haben ihn dann nach Ägypten gebracht und dort verkauft. Und wir sehen in dieser Lebensgeschichte, in dieser Passage, von einem Augenblick zum anderen hat sich das Leben von Josef fundamental verändert. Er hat alles verloren, was er hatte. Seine Familie, seine Heimat, seine Würde und seinen Besitz. Josef wurde plötzlich von Papas Liebling ein Sklave. Aber was er nicht verloren hat, war sein Glaube an Gott. Er hatte, wie wir in der Geschichte weiterlesen, hatte ja keinen Traumjob, aber in allem, was er tat, war er erfolgreich. Wir lesen in der Bibel, das kann ich mal bitte einblenden. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Dort war er als Sklave verdingt. Potiphar, das war der Oberbefehlshaber, der Leibwache vom Pharao, bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphars persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Er hatte die Gunst Potiphars gefunden und diese übertrug ihm immer mehr Verantwortung. Schlussendlich konnte er sogar seinen ganzen Besitz verwalten. Und was wir aus der Geschichte auch rauslesen können, dieser Josef musste auch ein sehr gut aussehender junger Mann gewesen sein. Die Frau seines Chefs, die war reich, einflussreich und sie war es gewohnt, dass sie alles bekommt, was sie will. Und wir lesen dann weiter in 39, in Versen 7 bis 8. Da fing Potiphars Frau an, ihm zu begehren und sie forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Also er hat ihre Annäherungsversuche ignoriert. Dann hat sie es mit Gewalt versucht, hat ihn am Gewand festgehalten und Josef ist aus diesem Gewand rausgeschlüpft und ist geflohen. Und mit dem Gewand in ihrer Hand hat die Frau eine Lügengeschichte ihrem Mann aufgetischt. Sie hat Josef beschuldigt, da gab es einen sexuellen Übergriff. Und was passierte? Jetzt ging es ihm gerade so gut, Gott war mit ihm. Was passiert? Er kommt ins Gefängnis. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Sklave, jetzt geht es mir gut, plötzlich komme ich zu Unrecht ins Gefängnis. Wir lesen dann im 40. Kapitel und im Vers 15, denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt und jetzt sitze ich im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Können wir uns das so emotional vorstellen, was in ihm passiert ist? Aber auch hier im Gefängnis, am Tiefpunkt seines Lebens, hat er gemerkt und gewusst, dass Gott mit ihm ist. Was passiert im Gefängnis? Er findet Gunst beim Chef vom Gefängnis. So viel Gunst, dass der gesagt hat, obwohl ja Josef auch ein Gefangener war, du darfst auf die anderen aufpassen. Du bist der Aufseher, weil du so einen edlen Charakter hast. Und dann ist Folgendes passiert. Im Gefängnis kamen ja der Mundschenk und der Bäcker, ein Bäcker vom Pharao, ich möchte es auf dem Mundschenk belassen. Und dieser hatte einen Traum. Und Josef, der ein Träumer war, im Positiven, der konnte diesen Traum deuten. Also dieser Mundschenk hat ihm diesen Traum erzählt. Und der hat diesem Mundschenk gesagt, in 3 Tagen wirst du aus dem Gefängnis entlassen und wieder in deinen Beruf kommen beim Pharao. Und dann bittet ihn Josef Folgendes. Wir lesen das in den Versen 14 und 23 im 40. Kapitel. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier rauszuholen. Der Mundschenk aber dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein emotionalen Tief dieser junge Mann jetzt war? Dann sind wieder 2 Jahre im Gefängnis vergangen und dann ging für Josef nochmal eine Tür auf. Er war jetzt 30 Jahre alt, war 13 Jahre in Ägypten und dann kam ein unerwarteter Tag für ihn. Eines Tages wurde er geweckt mit der Nachricht, der Pharao möchte dich sehen. Er kam aus dem Gefängnis, er wurde gewaschen, rasiert und gut eingekleidet. Und dann kam er in den Thronsaal von diesem Pharao und die sahen sich zum ersten Mal, weil Wen wundert, der Pharao hatte schlaflose Nächte. Er hatte immer wieder Träume gehabt und er hatte gehört, da gibt es einen, einen hebräischen Sklaven, der kann Träume deuten. Und dann hat dieser Pharao ihn bat, ihn diesen Traum auszulegen, denn niemand konnte dem Pharao sagen, was die Träume bedeuten sollten. Und Josef konnte diesen Traum auslegen und prophezeite 7 Jahre überreiche Ernte und 7 Jahre Dürre und Hungersnot. Und dann hat Josef diesem Pharao unaufgefordert auch noch einen Tipp gegeben, wie er es denn handeln konnte. Und was Josef nicht erwartet hatte, der Vorschlag gefiel sogar dem Pharao und den Hofbeamten. Und wir wissen aus der Geschichte, er wurde der Premierminister in Ägypten, er wurde der zweite Mann neben Pharao. Wir lesen das im 41. Kapitel in Versen 38 bis 41. Wir finden für diese Aufgabe, sagte Pharao, keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Also sogar der Pharao musste erkennen, hey, der hat eine Beziehung zu Gott. Er wandte sich an Josef, Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören, nur ich selber stehe noch über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Und zum Zeichen der Autorität bekommt er vom Pharao einen Siegelring. Kostbare Kleidung, teuren Schmuck. Der Pharao lässt ihn auf den zweiten Wagen hinter ihm herfahren. Also er wurde öffentlich geehrt. Er bekam einen ägyptischen Namen. Den müsst ihr euch jetzt nicht merken, das heißt Zaphenat-Penach. Aber die Bedeutung von diesem Namen finde ich klasse. Das heißt, Gott lebt und er redet. Und dann hat er auch noch eine wunderschöne Frau bekommen, die hieß Asenat. Und von heute auf morgen hat sich sein Leben wieder verändert. Und dann folgen ja die 7 Jahre des Überflusses und des Segens. Und da sagt Josef folgenden Satz in Vers 51 im 41. Kapitel. Gott hat mich, mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse. Das heißt, der vergessen lässt. Während dieser Zeit ließ Josef den Überfluss des Getreides für die kommende Zeit der Dürre in riesige Silos sammeln. Und nach diesen 7 Jahren der Ernte kamen die 7 Jahre Dürre und die Hungersnot. Der Nil hat immer weniger Wasser geführt, er ist vertrocknet. Die Bewohner, können wir lesen, mussten alles verkaufen und beim Josef Nahrungsmittel kaufen. Und dann macht die Geschichte wieder eine Wendung. Er sieht seine Brüder wieder. Also Josef war 40 Jahre alt, 10 Jahre Stellvertreter vom Pharao. Und während dieser ganzen Zeit hatte er keinen Kontakt zu seiner Familie. Er behielt seine Familiengeschichte für sich. Er ließ die Vergangenheit ruhen. Das änderte sich. Auch die Familie von Josef litt schreckliche Hungersnot. Und Jakob, der Vater von Josef, schickte seine Söhne nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Und zweimal ist er seinen Brüdern in dieser Zeit begegnet. Und sie standen sich in Ägypten zweimal oder mehrmals gegenüber, ohne ihn zu erkennen. Ich möchte hier nicht weiter ins Detail gehen, ihr könnt es gerne nachlesen in den Kapiteln. Und da gab es auch ein großes Hin und Her, wir kennen die Geschichte. Und schließlich gab sich Josef zu erkennen. Wir lesen dann in 1. Mose 45, 1 bis 5 folgendes. Da konnte sich Josef nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern allein, als er sich ihnen zu erkennen gab. Dann brach er in Tränen aus und weinte laut, sodass es die Ägypter hörten. Und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte in der Bibel weiterlesen, Josef lässt seinen Vater zu sich bringen, also die ganze Familie. Er ist 40 Jahre alt. Und nach 23 Jahren gibt es endlich wieder ein Wiedersehen mit seiner ganzen Familie und mit seinem Vater, der mittlerweile 130 Jahre alt ist. Und da haben wir noch ein bisschen vor uns, ne? Wenn wir 130 werden wollen. Die hatten nun schöne Jahre zusammen. Und als Josef, passiert wieder was, als Josef 57 war, also 17 Jahre später, stirbt sein Vater hochbetagt. Wir wissen von der Geschichte, er möchte ja wieder zurück nachher, wenn sie wieder zurückgehen ins verheißene Land. Und nun, weil der Vater plötzlich gestorben hat, denken sich die Brüder, jetzt ist der Papa tot, was passiert jetzt mit uns? Die dachten, Josef wird sich jetzt sicher an uns rächen. Und sie baten ihn im Namen vom Vater, bitte vergib uns. Und wir können dann lesen in den Versen 19 bis 20 im 50. Kapitel, hab keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ich finde, es ist eine eindrucksvolle Geschichte, eine bewegende Geschichte. Wie viel Erstaunliches ist doch in diesem Leben von Josef passiert? Und ich denke, wir können viel aus dieser Geschichte auch für uns lernen. Wir können lernen, wie Gott ist und wie er denkt. Vielleicht hat sie es dir noch nicht erschlossen, ich möchte es ein Stück weit auch erklären. Und wenn wir jetzt in der Bibel nachlesen, können wir doch fragen, wie oft hat Gott direkt zu Josef geredet? Es gibt in diesen 13 Kapiteln keinen einzigen Zuspruch von Gott für ihn. Alles, was Josef hatte, waren seine Träume. In diesem Kapitel redet Gott nur einmal direkt, nämlich zu seinem Papa. Und da ermutigt Gott ihn, dass er nach Ägypten geht. Das könnt ihr nachlesen in Kapitel 46, Vers 3. Das Einzige, was Josef hatte, waren seine Träume und die Überlieferung und Gottes Versprechen an seine Vorväter. Das ist das, was Josef hatte. Und wie oft musste doch dieser Josef das Gefühl haben, hey Gott, du hast mich verlassen. Gott, du hast mich vergessen. Entwurzelt von der Heimat. Verkauft als Sklave, ins Gefängnis gewandert, vom Mundschenk vergessen. Das sind doch alles dramatische Dinge. Und er hätte doch zu Recht fragen können, Gott, wo warst du, als ich verschleppt wurde? Wo ich jahrelang im Gefängnis war. Als Potiphar mich unrechtmäßig verurteilt hatte. Er saß ja nicht im Gefängnis, weil er was verbrochen hatte, sondern unschuldig. Und als der Mundschenk sein Versprechen vergessen hat, hätte er doch fragen können, Gott, siehst du mich nicht? Hörst du mich denn nicht? Es gab in seinem Leben viele Wartezeiten, bis sichtbar wurde, dass Gott am Wirken ist. Denken wir doch nochmal nach der Deutung des Traumes des Mundschenks, als Josef ihm ja gebeten hatte, vergiss mich nicht, leg ein gutes Wort ein, damit ich aus dem Gefängnis kommen kann. Und der Mundschenk hatte ihn einfach vergessen. Zwei Jahre war er wieder im Gefängnis, bis der Pharao ihn aus dem Gefängnis holen ließ, damit er seine Träume deutet. Das wäre doch genug Zeit gewesen, um verbittert zu sein. Er hätte zynisch werden können, wütend über Gott. Und es gibt ja vielleicht auch Leute, die Gott den Rücken kehren wegen geringerer Dinge nach kürzerer Zeit. Aber nicht bei Josef, der ist dran geblieben. Da bin ich wieder bei der Predigt vom letzten Sonntag. Festhalten, dranbleiben, nicht aufgeben. Weil wir kennen ja das Ende der Geschichte, aber er wusste das ja in der Situation nicht. Und wir sehen, der Josef hatte etwas verstanden, was uns manchmal vielleicht fehlt. Gott lässt uns manchmal warten und ist uns manchmal auch verborgen. Aber wir dürfen wissen, er vergisst uns nicht und er ist ständig am Wirken, ob wir das sehen, fühlen, hören oder nicht. In Jeremia 23 steht Folgendes: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe? Spricht der Herr, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Und hier sehen wir so, auch in dieser Auseinandersetzung, in der wir auch stehen, Gott ist zugleich nahe und zugleich ferne. Gott ist sichtbar und unsichtbar. Er ist in dem, was wir verstehen, aber auch er ist in dem, was wir nicht verstehen. Gott wirkt im Natürlichen und Gott wirkt im Übernatürlichen. Und Gott ist auch heute Morgen da. Ob du es spürst oder nicht. Seht, auch wenn wir hier in Deutschland leben und nicht, zumindest die meisten, nicht an Hunger leiden müssen, aber vielleicht gibt es heute Menschen, die leiden an einer Familienbeziehung. Hast tief belastete Schmerzen. Hast vielleicht Ungutes, Unaufgearbeitetes und Verdrängtes. Wie viele Menschen fühlen sich denn in unserer Gesellschaft nicht auch verraten, vergessen und verloren? Und viele Menschen klagen in ihrer Not, Gott, wo bist du? Wie lange noch? Hast du mich, hast du uns vergessen? Kennen wir solche Fragen nicht auch? Also es gibt Lebenssituationen, da habe ich auch gefragt, Gott, wo bist du? Herr, das kann doch nicht sein, du segnest meine Geschwister, aber mich nicht. Was ist denn da los? Das war meine Wahrnehmung. So ist ja Gott nicht. Aber was wir wissen dürfen, und da möchte ich euch heute Morgen sehr ermutigen, Gott hat einen Plan mit deinem und mit meinem Leben. Wir kennen alle die Situation, es gibt ja manchmal Straßenbaustellen, und wenn man dann auf der Autobahn ist und statt zweispurig oder dreispurig ist nur noch einspurig, und dann steht man mitten im Stau. Das nervt, oder? Und wenn ich das jeden Tag machen muss, nervt es mich noch mehr. Aber es ist doch gut zu wissen, es gibt einen Bauplan. Also gibt es auch mal ein Ende. Und das werden dann wieder alle Spuren auch befahrbar sein. Das hilft uns dann zu ertragen, dass wir vielleicht im Stau stehen. Und genauso ist es mit Gott. Er hat einen Bauplan für die Weltgeschichte, aber genauso auch für dein Leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, manchmal lässt er Baustellen auch in deinem und meinem Leben zu Herausforderungen. Und warum? Er möchte etwas Besseres daraus hervorbringen. Das ist für uns nicht immer gleich ersichtlich. Wir wissen, Josef hatte viele Herausforderungen erlebt. Tiefe Narben durch all die Verletzungen davon getragen. Und dazu gehören zum Beispiel in seinem Leben die schlechte Erziehung. Schnogo in Familien, dass es ein Lieblingskind gibt. Eifersüchtige Brüder, eine Entführung, zweimal verraten worden, mehrere Hassattacken, ein gebrochenes Versprechen, viele Jahre zu Unrecht im Gefängnis und vieles mehr. Wenn wir nur mal die Situation aus dem Gefängnis betrachten, aus rein menschlicher Sicht war das Gefängnis das tragische Ende von Leben von Josef. Das Ende von Gottes Plan in seinem Leben, nämlich ihn für etwas Großes zu gebrauchen. Der Teufel hat ihn genau da, wo ihn haben wollte, im Gefängnis, weggesperrt, weit weg in Ägypten, wo kein Mensch ihn kannte. Das hat Gott zugelassen. Kann man doch fragen, Gott, wo warst du? Aber Gott hat diese Zeit jetzt dazu genommen, gebraucht, benutzt, um etwas Gutes zu entwickeln in ihm. Dass er ein Profil kriegt, Charakter, Führungsstärke entwickeln, dass er Premierminister von Ägypten werden konnte, dass er Geschick hatte, dass er seine Familie retten konnte und letztlich auch die Rettung vom ganzen Volk. Und wir wissen, das Gefängnis hat den Glauben von Josef nicht zerstört, sondern eher gestärkt. Denn an wen hätte er sich denn hängen sollen? Er hat erkannt, da gibt es Gottes gute und liebevolle Souveränität, mit denen er seine Absichten verwirklicht. Das ist für uns nicht immer verständlich, für uns vielleicht sogar manchmal widersprüchlich und oft erkennt man sie erst im Rückblick, was Gott getan hat. Und in der Geschichte von Josef können wir lernen und können das auch sehen. Ganz am Ende der Geschichte können wir nämlich lesen, als er 57 Jahre alt war und sein Vater starb, sagte er Folgendes zu den Brüdern. In 1. Mose 15, 20. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat etwas Gutes daraus entstehen lassen. Haben wir das Bild? Das Gefängnis war nicht gut. Zu Unrecht beschuldigt werden war nicht gut. Verkauft zu werden war nicht gut. Aber Gott hat daraus was Gutes gemacht. Und so kann auch Gott in deinem und meinem Leben, in schwierigen Lebensphasen, Herausforderungen in unserem Leben benutzen und gebrauchen, um etwas Gutes hervorbringen zu lassen. Beispiel: Vielleicht ist jemand Single unter uns und wartet schon lange auf eine Frau oder einen Mann und denkst, das Warten ist doch sinnlos. Nein, in dieser Zeit formt Gott deinen Charakter. Und er entwickelt all die Tools, Eigenschaften, von denen deine Frau oder dein Mann später profitieren wird. Weil wir lernen Enthaltsamkeit, Geduld, Selbstbeherrschung und entwickeln einen guten Glauben, einen tiefen Glauben. Das sind doch alles gute Eigenschaften für eine Ehe. Und genauso kann Gott aus deiner schwierigen Kindheit, aus deiner Arbeitslosigkeit oder deine zerbrochene Ehe, um etwas Gutes daraus hervorzubringen. Die Schwierigkeiten an sich sind ja nicht gut, außer Frage. Eine schwierige Kindheit ist nicht gut. Arbeitslos sein ist auch nicht gut. Eine zerbrochene Ehe haben ist auch nicht gut. Aber Gott kann diese Dinge benutzen zum Guten, wenn wir das zulassen, dass er an uns arbeitet. Und Gott verspricht ja in seinem Wort, aus allem etwas Gutes zu machen. Auch wenn die Dinge, die passieren, nicht gut sind, die Ereignisse. Anders gesagt, die einzelnen Ereignisse mögen schlecht sein, aber das Endergebnis wird gut sein. Wir glauben doch an Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das Endergebnis, der Plan, den Gott für mein und dein Leben hat, wird gut sein. Vielleicht entdecken wir es erst im Nachhinein. Vielleicht manche sogar erst im Himmel. Gott hat uns niemals versprochen, dass wir alles immer verstehen werden. Wenn wir ganz ehrlich sind, können wir nicht alles verstehen, was in unserem Leben passiert. In der Bibel lesen wir in Jeremia 30, 24 im zweiten Teil: In ferner Zukunft werdet ihr es begreifen. Also eines Tages werden wir unsere Herausforderungen, unsere Baustellen verstehen. Wir dürfen wissen, Gott ist mittendrin. Wir wissen, und wenn wir die Geschichte vom Josef betrachten, sehen wir, dass Gott überall mit dabei war. Er hat überall gewirkt. Und die Geschichte vom Josef macht auch deutlich, da gibt es eine andere Erfolgsquelle, als alle Selbsthilfebücher oder Ratgeber uns vorschlagen, die uns vielleicht sagen, verlass dich auf deine innere Stärke, geh in dich. Seine Geschichte zeigt auf, er war erfolgreich, weil Gott bei ihm war. Weil Gott ihm Gunst geschenkt hat. Auch wenn ich zum Gefühl zum 28. Mal heute Morgen wiederhole, da war ich noch ein bisschen jünger, na, Teenager war ich da, und meine Lieblingsinterpretin hat ein Lied gesungen, The Hard Times Made Me Strong. Die schweren Zeiten machen mich stark. Und ich möchte diese Zeiten nicht missen, die in meinem Leben schwierig waren, weil sie mich stark gemacht haben, weil sie meinen Glauben gefördert haben. Es ist so einfach, Gott zu glauben, wenn alles gut geht. Aber glaube ich ihm auch, wenn Missgeschicke passieren, wenn es nicht so läuft, wie du und ich wir uns vorstellen? Trotz dieser schwierigen Lebenssituation können wir entdecken in Josef seinem Leben, er hatte die Gunst Gottes. Bei seinem ersten Dienstherrn beim Potiphar, im Gefängnis beim Pharao. Ich möchte drei Bibelstellen dazu lesen. In 1. Mose 39, 2 steht: Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Hause seines ägyptischen Herrn arbeitete. 1. Mose 45, 5: Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Vers 5, im 50. Kapitel, im 20. Vers. Ihr wolltet Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Und wir sehen, in allen Lebenssituationen hat Josef Gott nicht versteckt. In den schlimmsten Momenten seines Lebens hat er Gott nicht außer Acht gelassen, sondern er hat immer gewusst, Gott ist bei mir und mit mir. Und er wusste, Gott ist der Wichtigste in meiner Geschichte. Er nannte Gott bei seinem Namen und schämte sich nicht, dafür einzustehen. Zum Beispiel, als er sich vor Potiphas Frau rechtfertigen musste, warum er nicht mit ihr schlafen wollte. Er sagt in 1. Mose 39, 9, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Was für eine tiefe Gotteswucht hat dieser junge Mann besessen. Er wusste, Gott ist da. Auch wenn ich am Ende der Welt bin, weit weg von zu Hause, im fremden Land, für Menschen nicht sichtbar, hätte er sündigen können, aber er hat es nicht gemacht. Und später, als der Mundschenk und der Bäcker von ihren Träumen erzählen, sagt Josef ganz deutlich, nur Gott kann Träume deuten. Und als der Pharao von seinem Traum erzählte oder die Begegnung mit Potiphas Frau und das mit Mundschenk, der nicht so positiv verlaufen war, hätte er sich vielleicht auch entscheiden können, es wäre vielleicht besser, nicht von Gott zu reden. Aber nicht Josef, er hat den Fokus immer auf Gott gelegt. Er sagt weiter im 41. Kapitel in Vers 16, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharaos eine Antwort geben. Also hat immer den Bezug genommen. Und so da ist es auch in unserem Leben. Gott ist da. Er ist überall in unserem Leben, in all unseren Erfolgen wie auch in unseren Misserfolgen. Und die Ermutigung auch aus diesem Text ist für mich so, dass wir nichts Unrechtes tun vor Gott. Gott sieht uns. Er kennt unsere Entscheidungen. Und wenn dich jemand fragt, warum glaubst du an Gott, sag ihm doch, dass du an Jesus glaubst. Bekennst doch, dass du ihn liebst und dass wir ein Licht und Salz in dieser Welt sind. Gottes Ziel ist ja, Menschen zu erretten. Das können wir im Leben von Josef sehen. Das Ziel war, Menschen vor der Hungersnot zu retten. Und halt all die anderen äußeren Umstände auch dazu benutzt. Und die zentrale, also Gottes Ziel ist ja, Menschen zu retten. Der zentrale Bibelvers in der Geschichte von Josef zeigt uns, was wichtig ist. Er sagt nämlich in Vers 5, im 20. Vers, im 50. Kapitel, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollt er das Leben vieler Menschen retten. Also, Josef hat es verstanden. Er hatte den Fokus und wusste, Gott hat einen guten Plan mit meinem Leben. Das ist Gottes Absicht. Auch heute möchte er das Leben vieler Menschen retten. Er möchte dein Leben retten und er möchte dein Leben gebrauchen, um das Leben vieler Menschen zu retten. Glauben wir das? Es hat ja lange Zeit gedauert, bis Gott seinen verborgenen Plan ans Licht brachte, Menschen zu retten. Nämlich erst als Jesus auf diese Welt kam, erkannten die Menschen, wie Gott seinen Rettungsplan für alle Menschen ausführen wollte. Vers 1, Vers 9. Gott hat uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. In der Apostelgeschichte 4, 12. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Egal, was deine Probleme heute Morgen sein mögen, Jesus ist derjenige, der dir helfen kann. Und das möchte er auch tun. Und ich möchte uns ermutigen, wenn wir vielleicht schon lange für Dinge beten, dass wir dranbleiben, dass wir festhalten. Gott hat einen Plan mit deinem, mit meinem Leben, mit uns als Gemeinde. Dort, wo wir leben, auch mit unseren Verwandten, die vielleicht noch in der Gottesferne leben. Gott hat einen Plan. Wir wissen, Jesus ist der Sohn Gottes und alle Dinge sind ihm möglich. Er hat den Tod am Kreuz überwunden. Er ist auferstanden und hat den Tod überwunden. Wenn er das kann, was ist ihm dann unmöglich? Setz deine Hoffnung im Leben auf ihn. Egal in welcher Lebensphase du gerade bist, egal wo du gerade drinnen steckst, vertraue ihm. Wir sagen ja nicht zu Unrecht, dass Jesus die gute Hirte ist. Und wir dürfen im Alltag erfahren und erleben, wie er uns hilft und rettet. Und wenn jetzt jemand in unserer Mitte ist, der diese Gewissheit noch nicht hat, dann komm doch zu Jesus und sag ihm, dass er dir helfen möchte, dass er dir vergibt, dass er dich errettet, dass du ihn anerkennst, dass er der allein wahre Gott in deinem Leben ist und dein Leben in der Hand haben möchte. Und an der Stelle sage ich ganz einfach Amen. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich hoffe, wir verstehen aus der Geschichte von Josef, Gott hat einen Plan auch mit unserem Leben. Egal, wo wir im Moment stehen. Lass uns zum Schluss vom Gottesdienst auch aufstehen und beten. Und auch Gott danken, dass er einen Plan mit unserem Leben hat, wenn wir auch nicht immer alles verstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir anhand vom Leben von Josef auch lernen dürfen, dass du alle Geschicke der Welt und unser Leben in der Hand hast. Herr Jesus, möchte ich bitten, dass wenn jemand heute Morgen da ist und Zweifel hat, wütend auf dich ist, ärgerlich auf dich ist, dass du ihm begegnest, dass du dich ihm offenbarst, dass er sieht, dass du einen Plan mit seinem Leben hast. Wenn die Schwierigkeiten, wenn die Nöte, wenn das Leiden auch ungut ist, dass du daraus was Gutes machen kannst, Jesus. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du diese Wahrheit in unser aller Herzen aufschließen tust, in unserem Leben, in unserem Alltag. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Und Herr, wenn heute Morgen jemand da ist, der dich nicht kennt, Herr, offenbar du dich ihm. Geist Gottes, überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht und überführen, dass er dich braucht. Herr, Geist Gottes, tu dir das Werk, was nur du tun kannst. Du möchtest Jesus ganz neu in unser aller Leben groß machen. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst im Alltag, dass du uns begegnest, dass du uns in unserem Leben, in unseren Nöte und Schwierigkeiten begegnest, aber auch in die guten Dinge. Herr, wir danken dir, dass wir Gunst bei dir haben. Wir danken dir, Jesus, dass dein Segen auf unserem Leben ist. Und danke, Jesus, dass wir keine weisen Kinder sind, sondern dass wir deine Kinder sind. Und ich danke dir, dass du uns hilfst im Alltag, dich noch besser und tiefer kennenzulernen. Und danke, dass du uns auch mit hineinnimmst in deinen Rettungsplan, dass wir dort, wo wir leben, Menschen dich bekennen dürfen und dich groß machen dürfen. Danke, dass du dein Wort in unsere Herzen versiegelst und uns Gnade gibst. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Ihr dürft noch mal Platz nehmen.